Die Radio Wissen. Update.
Das Fotografieren ist für mich wichtig, aber es ist nicht so wichtig, dass ich, glaube ich, dafür ein Menschenleben nicht retten würde. Ich war jetzt mit einer Medical Unit in Helmand in Afghanistan und hatte auch eine Schere bekommen, um die Schuhe mit aufzuschneiden und zu helfen. Und danach fotografiere ich. Ich meine, man muss jeden Morgen auch noch in den Spiegel gucken können, um zu sagen, ich bin Mensch und ich möchte auch Mensch bleiben.
Die deutsche Kriegsfotografin Anja Niedringhaus in einem Interview mit dem RBB von September 2011. Damals erzählte sie vom schwierigen Spagat zwischen Helfen und Fotografieren. Heute ist Anja Niedringhaus in Afghanistan erschossen worden. Die angespannte Situation in Afghanistan einen Tag vor der Präsidentenwahl ist unser Topthema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Anja Niedringhaus war zusammen mit einer kanadischen Journalistin in der Provinz Khost im Osten Afghanistans unterwegs, für die Nachrichtenagentur AP. Niedringhaus war 48 Jahre alt und arbeitete seit 20 Jahren in Kriegsgebieten. Für ihre Arbeit hat sie den Pulitzer-Preis bekommen. Augenzeugen berichten, dass ein Mann in Polizeiuniform auf das Auto geschossen hat, in dem die beiden Frauen saßen. Er wurde festgenommen. Die kanadische Journalistin ist schwer verletzt. Die Bundesregierung hat jetzt die Botschaft in Kabul eingeschaltet. Die radikal-islamischen Taliban haben abgestritten, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Sie versuchen seit Wochen, die Wahlen zu stören, durch Selbstmordattentate und Angriffe. Denn es könnte den ersten demokratischen Machtwechsel in der Geschichte Afghanistans geben. Und das wollen die Taliban verhindern. Die Lage in der Hauptstadt Kabul ist deshalb noch angespannter als sonst. Tausende schwer bewaffnete Sicherheitskräfte und Polizisten patrouillieren. Viele Straßen sind gesperrt. Sima Samar ist Vorsitzende der afghanischen Menschenrechtskommission und sie fühlt sich oft wie eine Gefangene.
When I'm out of Afghanistan, I think, I really walk.
Wenn ich nicht in Afghanistan bin, dann gehe ich viel spazieren. Ich genieße es, über Basare zu schlendern und mich unter das Volk zu mischen. Dann fühle ich mich fast normal. Ich vergesse zu Hause manchmal, wie das Spazierengehen überhaupt geht. Ich habe Probleme mit meinen Gelenken, weil ich mich zu Hause so wenig frei bewegen kann.
Wahlbeobachter befürchten, dass die Wahl manipuliert wird und Stimmen gekauft werden. Die meisten internationalen Beobachter haben das Land inzwischen verlassen, weil es dort so gefährlich ist. Die Teams der Europäischen Union sind aber in Afghanistan geblieben. Viele Afghanen, zumindest in Kabul, wollen offensichtlich trotz der Gefahr ihre Stimme abgeben. In den letzten Tagen haben sich lange Schlangen gebildet vor den Büros, in denen sich die Bürger für die Wahl registrieren müssen. Über 12 Millionen Menschen dürfen wählen. Und die hat der jetzige Präsident Hamid Karzai in einer Radio- und Fernsehansprache nochmal aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.
Eine hohe Wahlbeteiligung ist der beste Weg, den Fortbestand unseres Landes zu sichern. Eine hohe Wahlbeteiligung ist aber auch die beste Antwort denjenigen gegenüber, die immer noch glauben, uns mit Gewalt und Zerstörung abschrecken zu können.
Hamid Karzai regiert das Land seit fast 13 Jahren, seit dem Sturz der Taliban. Er darf nicht zum dritten Mal antreten. Alleine das empfinden viele Afghanen schon als Chance. Alles andere ist offen. Sandra Petersmann fasst zusammen.
Als Favoriten gehen drei Männer ins Rennen. Die beiden ehemaligen Außenminister Salmay Rasool und Abdullah Abdullah und der ehemalige Finanzminister und Weltbankmitarbeiter Ashraf Ghani, der an allen Meinungsumfragen führt. Vor allem Ghani und Abdullah war es im Wahlkampf gelungen, viele 10.000 Menschen zu ihren Auftritten zu locken. In Kabul ist die Wahleuphorie bei den Menschen trotz der Anschlagsgefahr deutlich zu spüren. Doch die Mehrheit der Bevölkerung lebt auf dem Land. Und wie viele Menschen zum Beispiel in den besonders umkämpften Gebieten im Süden und Osten Afghanistans ihr Leben riskieren werden, um ihre Stimme abzugeben, ist kaum vorherzusagen.
Viele politische Beobachter glauben, dass Karzai seinen Langzeitvertrauten Rasool benutzen will, um die afghanische Politik weiter zu dominieren. Alle drei Spitzenkandidaten haben versprochen, ein wichtiges Abkommen mit den USA zu unterzeichnen. Das hat Karzai bis jetzt verweigert. Darin geht es um ausländische Truppen in Afghanistan nach 2014. Die NATO will Ende des Jahres aus Afghanistan abziehen, das Land aber weiter mit Ausbildern und Beratern unterstützen. Die Verträge, die dafür nötig sind, hat Karzai bis jetzt nicht unterschrieben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird intensiv über die Präsidentschaftswahl morgen in Afghanistan diskutiert. Bei Zeit Online kommentiert ein User: Das sind keine Wahlen, denn die neue Führung wird entschieden mit Koffern voller Dollars. Afghanistan hat wohl die korrupteste Politkaste der Welt. Und ganz vorne mit dabei ist die CIA, die nachweislich diese Geldkoffer in das Präsidentenamt getragen hat. Ursula Alma Rinke schreibt bei Facebook: Afghanistan war ein blühendes Land, bevor es militärisch besetzt wurde durch die Ost- und Westmächte. Wie ein Virus ziehen sie ihre Spuren hinter sich her. In den 70er Jahren war Kabul ein Anziehungspunkt sämtlicher Hippies und Aussteiger. Viele User nehmen auch Anteil am Tod der deutschen Fotografin Anja Niedringhaus. Joachim Lehrmann schreibt bei Facebook: Die Kollegen begeben sich in Lebensgefahr, um zu zeigen, wie es in diesen Regionen zugeht. Das erfordert sehr großen Mut. Und manchmal endet das so. Auf tagesschau.de schreibt MSK66: Es ist gut, dass es Menschen gibt, die die Bereitschaft haben, ihre eigene Person der selbstgestellten Aufgabe unterzuordnen. Nur so kann die Fratze des Krieges der Öffentlichkeit gezeigt werden. Meine Gedanken sind bei ihren Angehörigen.
Was sonst noch wichtig war?
We don't torture people. Let me say that again to you. We don't torture people.
Wir foltern niemanden. Das hatte der ehemalige CIA-Chef George Tenet mehrmals gesagt. Der Senat in den USA ist da anderer Meinung. Er will jetzt, dass Details über die Verhörmethoden des Geheimdienstes öffentlich gemacht werden. Es geht darum, wie der Geheimdienst in der Regierungszeit von George W. Bush Terrorverdächtige verhört hat. Senatorin Dianne Feinstein sagt, die CIA hat den Ausschuss über Jahre nicht informiert.
The interrogations and the conditions of confinement at the CIA detention sites were far different and far more harsh than the way the CIA had described them to us.
Feinstein sagt, die Verhöre und die Geheimgefängnisse waren sehr viel härter, als die CIA uns das je beschrieben hat. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem Einsatz in Afghanistan soll es mehrere Geheimgefängnisse gegeben haben, unter anderem in Afghanistan, Ägypten und Polen, in denen Gefangene gefoltert wurden. Die türkische Regierung muss offenbar auch den Zugang zu YouTube wieder erlauben. Türkische Medien berichten, dass ein Gericht entschieden hat, dass YouTube zu Unrecht gesperrt worden ist, genauso wie vorher schon Twitter. Der Kurznachrichtendienst ist seit gestern in der Türkei wieder normal nutzbar. Die Seite von YouTube ist bis jetzt noch nicht wieder frei zu öffnen. Die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hatte YouTube sperren lassen, weil darüber Korruptionsvorwürfe gegen Spitzenpolitiker verbreitet wurden. Seit 3 Tagen streiken die Lufthansa-Piloten in Deutschland und haben damit die Luftlinie so gut wie lahmgelegt. Jetzt geht's in die Schlussphase. Bis Mitternacht bleiben die Maschinen noch am Boden. Danach soll ein Großteil der Flüge wieder normal starten und landen. Trotzdem kann es morgen laut Lufthansa noch zu Verzögerungen kommen. Ein neues Angebot will die Lufthansa ihren Piloten erstmal nicht machen. Tilman Rascher von der Pilotenvereinigung Cockpit schließt deshalb nicht aus, dass die Piloten nach Ostern nochmal streiken.
Wenn von einem Mitarbeiter des Unternehmens, und das gilt nicht nur für Piloten, 5% Gehaltsreduktion gefordert wird, dazu dann noch die Übergangs- oder Altersversorgung zusammengestampft wird, gleichzeitig aber Dividenden von über 5% bezahlt werden, das passt einfach nicht zusammen und da muss man sich als Mitarbeiter in seinem eigenen Unternehmen wehren.
Hacker haben im Netz 18 Millionen E-Mail-Adressen abgefischt, 3 Millionen davon aus Deutschland. Jetzt arbeitet das zuständige Bundesamt daran, wie die betroffenen Internetnutzer informiert werden können, und zwar ohne, dass gegen den Datenschutz verstoßen wird. Die deutschen Behörden wollen am Montag mehr über den Datenklau bekannt geben. Wer hinter dem Diebstahl steckt, ist noch unklar.
Was noch wichtig wird.
In Athen geht morgen das Treffen der EU-Außenminister zur Ukraine-Krise zu Ende. Die Beratungen laufen seit heute. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht im Moment so etwas wie eine Atempause im Konflikt mit Russland. Aber er sagt:
Völlig klar ist, wir erwarten von Russland weitere Schritte, die uns daran glauben lassen, dass auch Russland eine Deeskalation will.
Steinmeier hat wieder eine internationale Kontaktgruppe gefordert, in der Russland und die Ukraine vertreten sind. Morgen ist Bundesparteitag der CDU in Berlin. Dabei geht es um das Programm für die Europawahl. Außerdem steht unter anderem der neue Generalsekretär Peter Tauber zur Wahl. Und der Spitzenkandidat für die Europawahl, David McAllister, soll ins Parteipräsidium gewählt werden.
Und sonst in der Welt?
3 indische Männer sind vor einem Gericht in Mumbai wegen Vergewaltigungen zum Tode verurteilt worden. Das Gericht befand die Männer für schuldig, in einer verlassenen Kleiderfabrik eine junge Fotografin vergewaltigt zu haben. Grundlage für das Urteil war das verschärfte Gesetz gegen sexuelle Übergriffe aus dem vergangenen Jahr. Die Gesetzesänderung hatte es gegeben, nachdem 2012 in Neu-Delhi eine Studentin so brutal vergewaltigt worden war, dass sie an ihren Verletzungen starb. Nahrungsmittel sind weltweit so teuer wie seit 10 Monaten nicht mehr. Die Welternährungsorganisation berichtet, dass der Preisindex im März im Vergleich zum Vormonat um fast 5% gestiegen ist. Als Grund gibt die Organisation ungünstige Wetterbedingungen in den USA und in Brasilien an und den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Viele hatten befürchtet, dass Getreidelieferungen aus der Ukraine gefährdet sind. Am meisten hat Zucker im Preis zugelegt, wegen Dürre und weniger Ernteertrag in Brasilien und Thailand. Der Lebensmittelpreisindex wird jeden Monat berechnet. Dazu werden 55 Nahrungsmittel einbezogen aus den Bereichen Fleisch, Milchprodukte, Öle, Fette, Zucker und Getreide. Für die Bewohner der Krim gibt es vorerst weniger Auswahl bei Burgern und Fritten. Die US-Fastfood-Kette McDonald's hat angekündigt, ihre drei Restaurants auf der Halbinsel vorübergehend zu schließen, und zwar aus so wörtlich produktionstechnischen Gründen. Es geht um die Filialen Simferopol, Sevastopol und Yalta. Auf der Unternehmensseite heißt es, die Arbeit würde wieder aufgenommen, sobald das möglich sei. Russland hatte die Krim trotz internationaler Proteste nach einer Volksabstimmung annektiert. Der Westen verhängte deshalb Wirtschaftssanktionen.
Wissensnachrichten. Gibt es ein Leben im All? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler schon lange. Jetzt hat eine NASA-Mission herausgefunden, dass der kleine Saturnmond Enceladus dafür zumindest ideale Bedingungen bietet. Denn unter seiner Oberfläche steckt ein Ozean. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten hat sich die Ergebnisse der Forscher genauer angesehen. Kerstin, wie haben die das herausgefunden, dass es da einen Ozean im All gibt?
Die Schwerkraft hat es verraten, sozusagen. Die Raumsonde Cassini hat sich dem Saturnmond bei einem Vorbeiflug auf weniger als 100 Kilometer genähert. Und jetzt haben die Wissenschaftler die Daten von diesem Vorbeiflug ausgewertet und dabei festgestellt, dass die Anziehungskraft von Enceladus am Südpol des Saturnmonds ziemlich stark ist.
Und warum ist das jetzt ein Hinweis auf einen unterirdischen Ozean?
Weil die Stärke der Schwerkraft von der Masse des Planeten abhängt. Bei Enceladus ist es so, dass die Oberfläche aus Eis besteht. Und das ist kein besonders dichtes Material, sorgt also nicht für ganz so viel Schwerkraft. Dichter als Eis ist aber Wasser. Also ist die logische Schlussfolgerung, dass es am Südpol von Enceladus unter der Eiskruste Wasser gibt, sprich einen unterirdischen Ozean.
Und was hat das Ganze jetzt mit Leben im All zu tun?
Die Wissenschaftler wissen jetzt, dass Enceladus ähnlich aufgebaut ist wie die Erde und einen Kern aus mineralreichem Gestein hat, einen Mantel aus Wasser und eine Kruste aus Eis. Und wenn in dem Wasser Mineralien aus dem Stein gelöst sind, sind das prinzipiell gute Voraussetzungen für lebende Organismen. Aber ob es auf Enceladus solche lebenden Organismen gibt oder nicht, das wissen die Forscher noch nicht.
Und dann gab es heute noch eine Meldung aus der Wissenschaft und da geht es um Zeitmessung.
Richtig, genauer gesagt um Atomuhren. Wissenschaftler vom Nationalen Institut für Standards und Technologie, kurz NIST, in Colorado haben nämlich eine neue Atomuhr vorgestellt, die dreimal genauer geht als das Vorgängermodell, die NIST F1. Konkret heißt das, dass die neue Uhr bis in 300 Millionen Jahren wahrscheinlich nur eine Billionstel Sekunde vor- oder nachgehen wird.
Und wie funktioniert eine Atomuhr ganz genau?
Im Prinzip ähnlich wie eine ganz normale Pendeluhr, zum Beispiel bei so einer alten Standuhr, schwingt das Pendel ja jede Sekunde einmal hin und in der nächsten Sekunde einmal zurück. Und dieser Takt wird dann an das Zählwerk weitergegeben, also an die Zeiger. Solche alten Standuhren sind aber ja nicht so besonders genau. Und das liegt daran, dass das Pendel eben nur einmal pro Sekunde in eine Richtung schwingt. Denn je mehr Schwingungen pro Sekunde, umso genauer geht die Uhr. Und so ist ein Physiker aus den USA in den 40er Jahren dann auch darauf gekommen, Atome als Taktgeber, also quasi als Pendel zu benutzen. Denn da gibt es welche, die mehrere Millionen bis Billionen Mal pro Sekunde schwingen.
Und wird diese neue, noch genauere Atomuhr, die da jetzt in den USA vorgestellt worden ist, jetzt zum Standard?
Also in der Theorie ist sie schon wieder überholt. Im Januar hat das NIST nämlich schon gemeldet, dass es an einer Atomuhr arbeitet, die erst nach 5 Milliarden Jahren maximal eine Sekunde falsch geht. Und das liegt daran, dass sie mit Strontiumatomen funktioniert und die noch schneller schwingen als Cäsiumatome. Damit arbeiten nämlich die beiden NIST-Atomuhren, die es schon gibt. Um das vielleicht nochmal in Zahlen zu fassen, auch wenn man sich das so schlecht vorstellen kann, Cäsiumatome schwingen 9,1 Millionen Mal pro Sekunde und Strontiumatome 430 Billionen Mal. Und deswegen ist Strontium genauer als Cäsium.
Und noch eine Meldung aus den USA hatten wir heute im Programm. David Letterman hört auf.
Ja, wenn auch nicht sofort, sondern so ungefähr in einem Jahr. Aber ähnlich wie hier in Deutschland mit Harald Schmidt geht mit Letterman in gewisser Weise eine Ära zu Ende. Seine Show läuft nämlich schon seit mehr als 30 Jahren auf NBC. Damit ist David Letterman der dienstälteste Late-Night-Talker der USA. Letterman ist mittlerweile 66 Jahre alt und hat seine Entscheidung damit begründet, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will. Allerdings waren in letzter Zeit auch die Einschaltquoten nicht so toll. Die Konkurrenz auf NBC lockt zumindest in letzter Zeit mehr Zuschauer an.
Dankeschön, Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Noch ein bisschen Sonne, Wolken und Regen. Heute Abend ist von allem was dabei in Deutschland. Im Norden und Westen müssen wir vor allem mit Schauern rechnen. Im Süden bleibt es häufig trocken und wolkenlos. Das Wochenende bringt erstmal vor allem im Westen Schauer. Am Sonntag ist es dann überall wechselhaft. Dazu 13 bis 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.